Seit 2001 wird er jährlich ausgelobt. Der Wettbewerb 100 beste Plakate. Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, das Medium Plakat mit dem höchsten gestalterischen Anspruch zu fördern, zu prämieren und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Und warum das wichtig ist, erklärt uns der Präsident Fons Matthias Hickmann. Schönen guten Tag.
Schönen guten Abend. Freue mich, da zu sein.
Herr Hickmann, was ist Ihr Lieblingsplakat?
Kann ich natürlich gar nicht sagen, so als Präsident von so einem Wettbewerb. 100 beste Plakate, Deutschland, Österreich, Schweiz, 20 Jahre mit einem Vorlauf von 60 Jahren. Muss ich mich da bedeckt halten? Ich könnte mich, oder ich würde mich flüchten in Plakate, die aus der Historie sind. Da gibt's so einige. Man Ray hat mal ein tolles Plakat gemacht für die London Underground. Also ein schwarz-weißes Plakat, wo das Logo durch den Sternenhimmel fliegt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ganz fantastisches Bild.
Es gibt auch ganz tolle Jugendstilplakate, die heutzutage eigentlich eher Kunst als Plakat sind, so aus werblicher Sicht gesehen.
Ja. Schön gezeigt. Ja, das ist natürlich auch eine ewige Diskussion, jetzt nicht nur bei dem Wettbewerb, der sich ja um das zeitgenössische Plakat kümmert, sondern auch an der Hochschule natürlich. Die Geschichte des Plakates, Jugendstilplakate, klar. Ich meine, Toulouse-Lautrec kennt ja auch jeder. Wenn Sie, und das sind natürlich so die, der ist eigentlich der Start der populären Plakatbewegung, wurde in Deutschland dann konterkariert durch das deutsche Sachplakat Anfang des letzten Jahrhunderts, wo die Ästhetik dann konkreter wurde und auch zielgerichteter wurde, auch werblicher wurde und wo es halt auch darum ging, halt Produkte anzubieten und zu bewerben. Das hat die Ästhetik stark verändert. Es ging halt weg von dem, sagen wir mal, von dem beliebigen Schnörkelhaften zu einem sehr straighten, klaren Kommunikation. Das hat schon tatsächlich schon vor über 100 Jahren stattgefunden. Wir denken, manche von uns denken, das machen wir gerade erst, aber das ist auch schon eine Sache, die schon ein bisschen länger läuft.
Und wenn ich jetzt mal den A, den Professor und B, den Kreativen und Designer mit eigenem Studio frage, was macht denn ein sehr gut gestaltetes Plakat aus?
Da sind wir natürlich nicht alle einer Meinung. ich habe da natürlich die Vorgehensweise auch sowohl was meine Arbeit betrifft, aber auch was die Arbeit in Juries betrifft oder in Kommissionen betrifft, wenn es darum geht, eine gute Strategie auszuwählen. Ich denke, also ich sehe Plakat auch ein bisschen weiter als nur diese eine Fläche, gerade heutzutage, weil wir ja meist Medien kombinieren, so eine Art Corporate Design entwickeln, was sowohl auf dem Printplakat funktioniert, aber auch auf dem digitalen Plakat funktioniert, was aber auch in den sozialen Medien in anderen Formaten funktionieren muss. Das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise und Herausforderung, die wir heute haben. Aber wie ein gutes Sujet funktioniert, ist eigentlich ähnlich oder bleibt eigentlich immer gleich. Der beste Weg dahin ist, genau zu wissen, was man sagen möchte und das dann klar zu kommunizieren. Und zwar am besten eine Botschaft kommunizieren und nicht fünf oder sechs oder so. Ne? Es geht darum, in einem Sujet so auch so eine Art Informationshierarchie zu schaffen. Also was ist mir das Wichtigste, was ist sekundär, was ist nicht so wichtig und das auch zu gewichten und der primären Botschaft viel Raum zu geben, viel Raum und Plakativität zu geben, sowohl im Text auch als auch im Bild. Das ist jetzt schon mal so, sagen wir, rein formale Strategie.
Was dann schon mal eine ganze Menge ist.
Also, okay, ja. Es gibt halt noch, ja, ich könnte jetzt noch weiter plaudern, aber es ist ja ein Podcast und keine Vorlesung. Also stellen Sie mir Fragen.
wenn Sie die Plakate, die Jury prämiert hat bei Ihnen, wenn Sie die mal Revue passieren lassen, gibt es da einen gemeinsamen Nenner, außer dem, was Sie gerade eben schon gesagt haben?
Ja, das ist ja eine sehr heterogene Jury, das ist ja auch wichtig. Mhm. Als Vorstand des Vereines, der besteht ja auch aus fünf Personen, wählen wir die Jury aus und die ist immer sehr heterogen und genauso wie der Vorstand auch sehr unterschiedliche Ansichten über Kunst, Werbung und Design hat, so ist es in der Jury meistens auch. Die kommen aus unterschiedlichen Kontexten Und es ist auch immer an uns, halt da ein möglichst Spektrum zu haben. Ne? Leute, die halt mehr das eine, mehr das andere präferieren und auch unterschiedliche Generationen, Geschlechter müssen alle vertreten sein, etc. Ne? Das ist so, setzen wir eine Jury zusammen. Und die wählt natürlich auch dementsprechend heterogene Plakate aus, diese 100 eben am Ende. Und die haben halt unterschiedliche Schwerpunkte, werden halt immer wieder gesetzt. Aber letztendlich ist es halt die Mischung, die die ganze Sache auch spannend macht. Und ich weiß, wie das in so Jury-Sitzungen ist, an denen ich natürlich jetzt nicht aktiv nicht teilnehme als Vorstandsvorsitzender, aber schon in der Vergangenheit mal schon häufiger gemacht habe. Da ist halt, gibt es immer unterschiedliche Themen, die man abhandelt. Ne? Das ist halt mal zum Beispiel Gesellschaftspolitik. Was ist passiert im letzten Jahr in der Gesellschaft, in der Politik oder jetzt im Gesundheitswesen natürlich, ne? Und wie hat sich das ausgewirkt eigentlich in den Postern? Ne? Das ist eine Fragestellung. Eine andere Fragestellung, was ist ästhetisch passiert? Also wie hat sich die Mode ja, verändert, die Künstler verändert, der Lifestyle, was sind signifikante Erscheinungsformen von Ästhetik gewesen im letzten Jahr? Dann wird dieser Aspekt sozusagen abgearbeitet. Ja, und so geht man halt vor durch immerhin mittlerweile, glaube ich, 2.500 Einreichungen, um dann halt zu den 100 Besten zu kommen und jeden Aspekt zu beantworten eigentlich, der im letzten Jahr wichtig war.
Ganz spannend fand ich, dass sie nicht Gold, Silber, Bronze wie andere Awards prämieren, sondern tatsächlich 100 Plakate. Warum eigentlich?
Ja. Es hat einmal historische Gründe, weil der Wettbewerb, der besteht ja schon seit vielen Jahren und wurde auch damals halt schon in dem Geiste erfunden. Den gab es schon in der DDR, 1960 circa gegründet. Legen Sie mich jetzt nicht auf das Jahr fest, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und lief dann ja bis zur Wende 89 und wurde dann danach ab 1990 zu einem gesamtdeutschen Wettbewerb und 2001 dann zu dem, was wir heute die 100 besten Plakate aus Deutschland, Österreich, Schweiz nennen, sozusagen eine Neugründung, die sich dann dem gesamten deutschsprachigen Raum widmet. Ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz, der sogenannte Dachverband. Das wurde damals, vor 20 Jahren war ich dann auch noch nicht dabei, damals von den Protagonisten dann so installiert und läuft bis heute. Also das ist ja mal die historische Warte, warum das, und es waren damals halt immer schon, also auch schon in Vorgängern, Wettbewerben halt die 100. Warum wir das heute noch fortführen, könnte man jetzt fragen. Wir haben das ja dann vor 20 Jahren sozusagen in der Neugründung entschieden, das zu erweitern. Wir hätten jetzt nochmal die Gelegenheit gehabt, das zu überdenken, haben das auch getan und haben auch hier ganz explizit gesagt, das wollen wir beibehalten mit den 100 Besten, um dort innerhalb der 100 keine Reihenfolge mehr herzustellen, weil wir diese 100 Plakate tatsächlich als gleichwertig erachten, ne? Weil die halt die unterschiedlichen Aspekte abbilden sollen, was ich ja schon sagte, Politik, Kultur, Werbung, etc. Ne? Und man muss nicht unbedingt ein politisches Plakat mit einem Werbeplakat vergleichen müssen. Das macht eigentlich nicht unbedingt Sinn, ne? Die stehen für sich. Und deswegen bleiben wir auch in Zukunft dabei, die 100 besten Plakate auszusuchen und die nicht nochmal untereinander zu bewerten.
Wir haben das Thema gerade schon zweimal gestreift, am Anfang, als es um die Schönheit von Plakaten ging und dann jetzt gerade eben, was Sie gesagt haben, wie sich es auch im Laufe der Zeit, auch die Jury-Zusammensetzung ja
Ja.
verändert hat. Das heißt, der Zeitgeist spielt eigentlich eine wahnsinnig große Rolle bei der Bewertung der Plakate, ne?
Auf jeden Fall. Also Zeitgeist ist uns auch willkommen, das Thema Zeitgeist. Und ich finde auch das Wort auch wunderschön, auch wenn das jetzt aus anderen Kontexten kommt. Ne, das ist ja auch so mehr so ein Kampfbegriff aus den 90er Jahren oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber er drückt ja was aus. Und er drückt halt aus, was passiert gerade. Also was ist absolut up to date, cutting edge? Ne? Was ist aktuell? Und das bildet der Wettbewerb, glaube ich, wie kein anderer von vielen Wettbewerben, die es gibt, ab. Diese absolute Aktualität und am Puls der Zeit zu sein und am Puls der Mode, der Ästhetik, der Künste zu sein. Das bildet dieser Wettbewerb wirklich ab. Und da freue ich mich unheimlich drüber. Und das ist auch für mich halt auch ein wichtiges Thema, das halt auch in dem Sinne halt fortzuschreiben.
Cutting Edge ist so ein schöner Begriff. Sie prämieren ja Ästhetik und nicht Kampagnenstrategie. Jetzt wirken Plakate beim Betrachter auch immer so durch den Frame der echten Welt, also da, wo sie hängen.
Ja, klar.
Kann man eigentlich Gestaltung prämieren, ohne zu berücksichtigen, wie die Sachen beim Betrachter wirken und wo sie wirken und wie er die in einer bestimmten Umgebung wahrnimmt?
Kann man sicher nicht. Nein, das machen wir, das wird aber auch nicht gemacht. Also glaube ich nicht, dass die Jury das tut. Das sind ja Fachleute, das sind Expertinnen, die da drin sind. Und auch Rezipienten, ganz davon abgesehen, das sind ja auch Betrachter. Ne? Auch die Jurymitglieder sind ja auch Betrachterinnen. Ne? Und natürlich haben die diese Aspekte auch im Hinterkopf. Ist doch völlig klar. Wissen sie auch aus ihrer eigenen Praxis, die Mitglieder der Jury. Also, und Kampagne haben sie so halb recht. Ich nehme das auf jeden Fall auf. Ich glaube, zu verstehen, was Sie damit meinen, mit dieser Kritik. Ich glaube allerdings, dass das drin ist, denn wir haben bei den Plakaten viele Serien dabei. Zum Beispiel sind es in diesem Jahr nicht jetzt, wenn Sie die Ausstellung jetzt anschauen, die ja gerade tourt durch Europa, sind es nicht 100 Plakate, die dort hängen, sondern 160. Diese 160 kommen zustande, sind 100 Preisträger, aber die 160 kommen zustande, da viele Serien dabei sind. Und Serie heißt halt Kampagne. Ne? Das ist halt für, natürlich meistens für Kulturhäuser, das stimmt, aber auch für Werbestrategien sind halt Serien dabei und die werden natürlich alle gezeigt.
Sie haben gerade auch da den Spread zwischen Kultur und Werbung schon angesprochen. Sehen Sie grundsätzlich so einen Widerspruch zwischen kommerzieller und gestalterisch anspruchsvoller ästhetischer Plakatgestaltung?
Es müsste kein Widerspruch sein, aber die Werbebranche hängt meistens ein bisschen hinten dran, was Ästhetik anbelangt und auch was zeitgenössisches Gestaltung anbelangt. Da könnte man viele, viele Gründe für finden. Ich stelle das jetzt einfach mal so fest. Da kann der eine oder die andere sich auch Gedanken zu machen, aber das stelle ich schon seit Jahren fest. Meist ist es dann so, dass diese Tendenzen, auch die ästhetischen und visuellen Tendenzen, die hier bei uns bei den 100 besten Plakaten auftauchen, dann mit teilweise mit 2 Jahren Verzögerung dann auch in den Werbestrategien auftauchen.
Das ist spannend. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, durch die Prämierung oder die Trüffelschweininnen und Schweine in der Jury, ja, kann man auch Tendenzen entdecken, irgendwelche Kreationsgrundlogiken, die dann ihren Weg in den Kommerz finden.
Ja, kann man, sicherlich. Das ist sozusagen ein Gradmesser an dem, was halt ästhetisch gerade passiert. Das haben Sie ja auch, diese Gradmesser haben Sie ja auch in anderen, sagen wir mal, künstlerischen Bereichen wie der Musik oder der Mode. Da kann man es auch sehr stark, da haben Sie immer so ein paar Vorreiter. Also gerade in der Musik, da hören Sie was aus Bristol, was dann plötzlich erstaunlich ist und das dann irgendwie ein Jahr später überall zu hören ist. Und so ist das bei den 100 besten Plakaten, glaube ich, teilweise auch. Da gibt es so Ansätze, auch gerade in der Typografie, die sind so ungewöhnlich und so mutig und so noch nicht da gewesen, noch nicht gesehen, dass die erstmal überraschen. Ne? Dann braucht man so eine gewisse Gewöhnheitseffekt, aber wenn die halt, man merkt, okay, die funktionieren auch ganz gut, dann bildet sich da ein Trend. Ja, und das ist ja auch das, wo immer viele Kollegen, Kolleginnen nachsuchen, nach dem Trend. Der ist halt ablesbar in solchen Wettbewerben oder in diesem.
Das Spannende ist tatsächlich, wenn die Sachen auf der Straße hängen, in der Tat, dann verändert sich die Wirkung und die Ästhetik natürlich und sie wird dann auch modern oder nicht modern. In Berlin, wo Sie Hochschulprofessor sind, da gibt es Bestrebungen derzeit, Werbeplakate aus dem städtischen Raum weitestgehend zu verbannen. Was verliert denn eigentlich eine Stadt, wenn so eine Kommunikation im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden darf?
Ja, ich habe das von gelesen oder auch von Ihnen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich passiert. Da wissen Sie, glaube ich, mehr als ich.
Ich hoffe auch nicht.
Das ist vielleicht, ich würde es mal als Anspruch formulieren. Ich glaube nämlich, wenn wir unsere Arbeit gut machen und gute Werbung für was auch immer halt erstellen, ist das auch ein Kulturgut. Ne? Und das sehen wir halt bei den 100 besten, ist halt nun mal das Thema jetzt, über das ich spreche, bei den 100 besten sehen wir das ganz gut. Diese Arbeiten werden ja von Museen anschließend gesammelt. Und die haben also von vornherein werden die auch schon, oder durch den Wettbewerb werden die auch schon als wichtiges Kulturgut erachtet. Sonst würden die ja nicht gesammelt werden von mittlerweile relativ vielen Museen in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz und auch darüber hinaus, Korea, Moldawien und so weiter. Und das ist halt an uns den Anspruch, halt auch eine gute Arbeit herzustellen, die auch als solche auch wertgeschätzt wird. Verstehen Sie, was ich damit ausdrücken möchte? Das ist eine Aufforderung an uns alle, wirklich hochwertige Kommunikation zu entwickeln und auch hochwertiges Tätigen zu entwickeln. Ich glaube, dann wird das auch nicht verschwinden.
Also ich kann und will es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Apropos hochwertige Kommunikation in diesem Sommer, da haben wir auch nicht wirklich gelungene und noch weniger originelle Plakate politischer Parteien im Straßenraum in Deutschland bereichert.
Ja, die betrifft das genauso.
Genau. Was ist denn Ihr Tipp an die Wahlstrategen? Könnten Wahlplakate auch ästhetisch wertvoll sein? Ich meine, die Politiker kann man nicht ändern, die sehen aus, wie sie aussehen. Aber könnte man auch sagen, man geht mal mit einer ganz anderen Brille, nämlich ihrer ästhetischen, ja, ästhetischen Anspruch zu Wege?
Ja, sicher, hat es ja auch immer gegeben. Es gab ja immer auch Parteien, die das gewagt haben, und es gab auch immer Gestalter, die Parteien beraten haben. Es gab auch immer Kampagnen, die außergewöhnlich waren und funktionierten. Ich glaube auch, dass Parteien tatsächlich wie die Grünen groß geworden sind, auch durch ihre Kommunikation. Die haben natürlich jetzt als neue Volkspartei das dann auch verloren. Tatsächlich diesen ästhetischen Anspruch, also gerade in der diesjährigen Kampagne, war es ja bedauerlich eigentlich, wie visuell uninteressant, aber auch wie unglaublich schlecht getextet wurde. Das war teilweise wirklich erschreckend banal und auch eine Unterforderung eigentlich der Betrachter. Und das fand ich auch sehr enttäuschend. Aber man glaubt, glaube ich, als große Partei das dann so machen zu müssen. Letztendlich glaube ich, dass sie vielleicht ein paar Stimmen mehr bekommen hätten, wenn sie durchhalten würden, den Anspruch durchhalten würden. Mhm. Das würde ich generell jedem empfehlen. Man sieht das ja bei anderen Parteien, dass es dann auch ein bisschen besser funktioniert, zum Beispiel bei der SPD, die ja einen gewissen Anspruch dann doch visualisiert haben, der auch sehr stark gewirkt hat, glaube ich. Aber auch in der Parteiwerbung, Parteien tun sich sehr, sehr schwer, das stimmt.
Immer so eine, wahrscheinlich so eine wahnsinnig starke Konsenskultur, die wo man es allen recht machen will. Kein Verbrechen.
Ja, klar, aber das sehen wir ja auch, das ist ja auch ein Spiegelbild der Politik dann. Ne? Deswegen ist ja auch das, was wir dann in den Straßen sehen, ja immer eine Reflexion dessen eigentlich, was tatsächlich passiert. Wenn man versucht, es allen recht zu machen, dann wird man auch unglaubwürdig. Ja, das ist sowohl in der Kommunikation so als auch in der Politik. Ne, wenn Politiker sich nicht trauen, eine Position einzunehmen und auch eine Schärfe zu kommunizieren, dann wird das natürlich als lapidar oder als unentschieden aufgefasst und kann deswegen halt auch nicht geglaubt werden. Sie verstehen, was ich meine, oder?
Das ist so einer der Grund, Eckpfeiler des Marketings eigentlich, eine Positionierung
und
den Markenkern. Ne?
Na klar, eine Positionierung muss authentisch sein, es muss glaubwürdig sein, man muss sie auch durchhalten, sie darf natürlich nicht verbohrt sein und sie muss von vornherein klug sein. Wenn man einmal unklug gehandelt hat, gerade am Anfang, dann sitzt man auf einer Position, die nicht haltbar ist, dann verliert man sowieso.
100 beste Plakate, das haben die vorhin schon gesagt, ist nicht nur ein Wettbewerb, wobei man nur in Anführungszeichen sagen muss, sondern es ist auch so ein Wanderzirkus, also eine Wanderausstellung, ja, die durch drei Staaten tourt, durch Länder tourt, was ja ein ziemlicher Aufwand ist, ehrlich gesagt. Wie ist denn die Resonanz?
Ja, wenn die Resonanz nicht da wäre, könnten wir es nicht machen. Also die Resonanz ist sehr gut und auch jetzt in der Corona-Zeit gut gewesen. Also sind, glaube ich, 12 Stationen innerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz, geht dann weiter nach Moldawien, sie geht nach Seoul in Korea. Es gibt Anfragen aus New York, Peking, Kuba, wo wir jetzt verhandeln oder gucken, ob das klappt. Ist alles mit Corona ein bisschen schwierig, mit dem Versand etc. Aber diese 100 besten Plakate haben mittlerweile eine Wirkung, die weit über das Dreiländereck hinausgeht, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es wird eigentlich international wahrgenommen, weltweit wahrgenommen. Ich habe viel Kontakt zu Plakatbiennalen und Grafikdesign- und Kunstbiennalen weltweit, die uns anfragen. Uns auch fragen, wie macht ihr das da und wie ist das da, und nehmen das sehr stark wahr.
Plakate sind heutzutage, zumindest wenn man wie ich so aus einer Mediaagentur, Werbewelt kommt, Bestandteil von Kampagnen, von so komplexen Kommunikationssystemen, crossmedial. Da laufen, das haben Sie auch vorhin schon angesprochen, da laufen dann andere Medien wie Social Media und online in die Wahrnehmung rein. Gelingt es eigentlich oder wie gelingt es vor allen Dingen, Ästhetik und Aussage über all diese Kanäle konsistent zu halten?
Fragen Sie mich nochmal anders. Habe ich noch keine Antwort drauf.
Hier sind die Markenkerne die, oder sind die ästhetischen Grundpfeiler, die Sie vorhin genannt haben, was Plakatgestaltung angeht. Ist das so der Nukleus? Von da aus kann man eigentlich das Markenbild, die Markenkommunikation, die Produktkommunikation über die anderen Kanäle entwickeln?
Naja gut, das ist jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise. Ja. Ja, da gibt es natürlich viele Experten, die da andere Herangehensweisen haben. Das ist das, was sich bei mir bewährt. Und das ist natürlich jetzt nicht bei den 100 besten Plakaten sind wir jetzt, sondern bei meinem Studio eher, M23 in Berlin. Wir machen ja auch viele solcher Dinge. Ja, vor allen Dingen aber Corporate Design, aber ich finde Corporate Design und Kampagne hängt schon irgendwie auch ein bisschen zusammen, weil es sozusagen im Corporate Design die Grundpfeiler, ästhetischen Grundpfeiler angelegt werden, die dann in der Kampagne ausgebaut werden müssen. Aber da kommt natürlich anderes noch hinzu, wie hatte ich eben bei den Parteien schon angesprochen, eine gute Idee, eine kluge Idee, ein guter Text. Text finde ich wahnsinnig wichtig, wird auch immer wichtiger, weil Texte so reduziert heute daherkommen müssen und trotzdem funktionieren sollten. Ne? Texte werden ja immer weniger, das werden Sie wahrnehmen, auch wahrgenommen haben in den letzten Jahren und müssen immer präziser sein und immer treffender werden. Und was da ein bisschen verloren geht in Texten, ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal. Weil viele Texte sozusagen, man hat das Gefühl, viele Texter nutzen ihre Google-Maschine, um ihren Text zu erstellen, besonders Headlines. Und das ist ein bisschen schade, weil da Individualität verloren geht und damit natürlich auch ein eigenständiger Charakter und alles wird so ein bisschen gleicher. Das wird für den Augenblick vielleicht helfen, aber auf Dauer nicht. Das ist nämlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit.
Plakat wird, wenn man jetzt in den Straßenraum guckt, immer digitaler. Also es wandelt sich so vom klassischen Plakatmedium an sehr vielen, auch prominenten Standorten, zum digitalen Medium, was ja dann so ein Anführungszeichen Mehrfachspots auf einem Standort heißt. Was macht denn sowas eigentlich mit einer Plakatkreation, wenn man die von vornherein crossmedial denkt? Oder auch
kann ich auch nur jeder Gestalterin empfehlen, das von vornherein halt mitzudenken. Es gibt natürlich so kleinere Veranstaltungen, da muss man das nicht tun, da reicht das statische Bild. Aber sobald es halt irgendwie multimedial oder einen größeren Auftritt oder eine größere Rezipientengruppe erreichen soll, muss ich das eigentlich crossmedial denken. Und das hieße für mich, dass ich zum Beispiel nicht über das Bild an die Animation gehe, sondern umgekehrt, dass halt die Animation beziehungsweise der Film der erste Schritt ins Vergnügen ist. Und dass ich daraus dann wiederum meine statischen Bilder generiere und nicht umgekehrt, wie es eigentlich in der Vergangenheit oft gemacht wurde. Da wurde dann sozusagen, dass die Animation oder das Bewegtbild als Add-on hinten dran gehangen. Mittlerweile funktioniert das besser umgekehrt. Weil dann, ja, hat viele, viele Vorteile, das andersrum anzugehen. Und das ist natürlich auch ein Umgewöhnungsprozess innerhalb der Gestalterszene, das von vornherein mitzudenken. Da sind wir gerade mittendrin tatsächlich. Aber das wird natürlich immer selbstverständlicher auch werden, das bewegte Bild.
Werden denn irgendwann die 100 besten Plakate auch irgendwie irgendwann 150 beste Spots und 50 beste Plakate sein? Oder heißt es, die 100 Plakate bleiben aus Ihrer Sicht 100 Plakate?
Es bleiben die 100 Plakate, weil ich auch recht überzeugt davon bin, dass dieses Medium nicht verschwindet. Ich habe da auch schon viel drüber gesprochen, dass ich den Medienpessimismus nicht teile, dass Medien verschwinden. Seit Jahren erzähle ich auch da auch das ist relativ das Gleiche. Ich habe nie geglaubt, dass Bücher verschwinden. Ich habe auch nie geglaubt, dass Kinofilme verschwinden. Und genauso wenig glaube ich, dass das Plakat verschwindet, weil das signifikante Medien sind. Das sind Eckpfeiler in der Kommunikation. Die brauchen wir. Die werden sich verändern, ne? Klar. Ein Film aus den 50er Jahren sieht anders aus als ein Film von heute. Ein Plakat vor 100 Jahren sieht anders aus als eins von heute. Mittlerweile bewegt sich das sogar. Und so weiter. Ne, Musik verändert sich ja auch, da wird sich auch niemand drüber wundern. Und so ist es bei diesen Medien auch. Das heißt, die bleiben. Ne? Also alle Unken können verstummen. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Wie nutze ich das halt dann jetzt auch für mich, dass das so bleibt? Hat es nur so halb Ihre Frage beantwortet, oder?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde es auch ein sehr schönes, wie sagt man so schönes Schlusswort, kann man gar nicht sagen, ein Schlussgedanken. Also man sagt, die alten Medien, ich glaube, es ist tatsächlich auch nie ein Medium wirklich verdrängt worden. Kino ist ein gutes Beispiel. Und sicherlich wird es auch lineares Fernsehen noch in den nächsten 5 Jahren geben und sicherlich auch Plakat.
Ja, ja definitiv.
Was ist zu erwarten aus dem aktuellen Kick-Off, den Sie gerade gemacht haben? Also jetzt gerade geht der Wettbewerb los. Wer sich beteiligen möchte, gerne. Wann wird die nächste Jury-Sitzung sein und wann werden wir die 100 besten Plakate begutachten können?
Heute geht's los, richtig, mit der Einreichungsfrist. Die geht bis Mitte Februar, glaube ich. Aber auch das müsste man nochmal nachlesen auf der Website. auf der Website bitte nachgucken, 100 beste Plakate. Wir haben eine tolle Website mit einem großen Archiv von allem, was in den letzten 20 Jahren prämiert wurde. Kann man nachsehen, man kann alle Jurys nachlesen. Sehr viel Informationen über das Thema. Heute geht's los. Alle können einreichen. Das heißt, nicht nur Werber und Gestalter und Designer, sondern auch Produzenten können einreichen, Druckereien können einreichen, Kulturhäuser, alle. Ne? Alles ist willkommen, alle dürfen mitmachen. Und die Unterlagen sind auf der Webseite einsehbar, kann man sich auch zuschicken lassen. Und würde ich sagen, let's go. Und dann sehen dann die Jury tagt dann im Frühjahr, wahrscheinlich im März nächsten Jahres und in der UdK wahrscheinlich, wenn wir zusammenkommen dürfen. Und dann wird die Ausstellung im Sommer in Berlin starten, die Wanderausstellung, und geht dann, ja, wie gesagt, durch Deutschland, dann durch Österreich, dann durch die Schweiz und dann in die Welt hinaus.
Also dann würde ich sagen, ran an den Wettbewerb und dann ran an die Ausstellung, so, und sich wirklich sie sich anzugucken. Es ist was ganz Besonderes. Ganz herzlichen Dank, Fons Matthias Hickmann vom 100 beste Plakat.
Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend.
Tschüss. Tschüss.